Rolf Seemann-Eggebert, über die Queen haben Sie mal gesagt, ihr sei nicht in die Wiege gelegt worden, Königin zu sein eines Tages. Um es also mit Ihren Worten zu fragen, war es Ihnen in die Wiege gelegt, einmal der Adelsexperte der ARD zu sein?
Also der Adelsexperte schon überhaupt nicht, aber überhaupt mich mit Medien zu befassen, war mir sicher auch nicht in die Wiege gelegt. Ich glaube auch, dass mein Vater es lieber gesehen hätte, wenn ich dasselbe gemacht hätte, was er gemacht hat. Er ist Jurist gewesen, Anwalt, sehr erfolgreicher Anwalt gewesen, und das war sozusagen die Karrierevorstellung, die er wahrscheinlich für seine Kinder hatte, auch für mich hatte. Ich habe ihn insofern enttäuscht, als ich zwar angefangen habe, Jura zu studieren, aber es einfach nicht durchgehalten habe. Und dann haben wir sozusagen einen Vertrag unter Männern geschlossen. Und der lautete dann, okay, du darfst gerne Journalist werden, aber irgendwas Ordentliches musst du studieren und einen Abschluss machen. Und das habe ich dann getan, habe Soziologie studiert, habe einen Abschluss gemacht und insofern meinen Teil erfüllt.
Und wie sind Sie dann direkt reingekommen in den Journalismus?
Ich glaube, dass da die Schule eine gewisse Rolle gespielt hat. Ich bin von Hannover aus mit meiner Klasse zu einem sehr frühen Zeitpunkt, nämlich in den 50er Jahren, zu einer Klassenreise in Griechenland gewesen. Und wir kamen zurück aus Griechenland und der damalige NWDR, Nordwestdeutsche Rundfunk in Hannover, fand das so spannend, dass er die Schüler und den Lehrer dazu interviewt hat. Und ich war einer derjenigen, die interviewt wurden, und sagte mir, als ich so merkte, wie das funktionierte, vielleicht wäre das was für dich. Und dann habe ich meinen Vater überredet, ein großes Diktiergerät zu kaufen, von dem er dann, glaube ich, nie Gebrauch gemacht hat. Aber ich hatte eine Möglichkeit, Reportagen aufzuzeichnen, Interviews zu machen, und bin dann immer wieder mal mit meinem Koffer zum Funkhaus in Hannover gefahren, mit dem Fahrrad hinten drauf, diesen Riesenkasten. Und da erbarmte sich dann eines schönen Tages ein Redakteur, dem ich dafür bis heute dankbar bin, und sagte, na, vielleicht hat der ja Talent, und auf die Art und Weise ist das gekommen. In meiner Schulzeit wurde ich dann schon zu Argus im Hannoverschen Funkhaus und durfte sozusagen aus Schülerperspektive kommentieren, was Erwachsene vielleicht nicht so ohne weiteres sagen durften.
Was hat Sie so fasziniert am Journalismus, wenn Sie sagen, das hat Sie so früh gepackt, dass Sie ja schon merken, das geht auf einen Konflikt mit den Eltern hinaus?
Letzteres habe ich nicht sofort gemerkt, denn ich hatte so den Eindruck, Sie erlauben mir gewissermaßen dieses Spiel während der Schulzeit. Aber man darf nicht vergessen, der Hörfunk war damals sozusagen das Leitmedium. Und ich hing immer am Hörfunk, immer zu bestimmten Zeiten, dann, wenn die Auslandskorrespondenten berichteten. Und das war ja eine ganz neue Einrichtung. Ich bin ja noch sozusagen Kriegskind und erinnere mich daran, dass es eben solche Sendungen nicht gab. Und fand das, was die aus London erzählten oder auch aus Amerika erzählten, Peter von Zahn später und so weiter, so spannend, dass ich irgendwie sehr früh, eigentlich in der Schulzeit schon als 16-Jähriger, 17-Jähriger, genau wusste, was ich wollte. Ich wollte Journalist werden, ich wollte am liebsten Korrespondent werden und am allerliebsten Korrespondent in London, also zu einem frühen Zeitpunkt.
Sie haben davon alles erreicht.
Ich habe davon alles erreicht und ein bisschen mehr, wobei ich auf das bisschen mehr nie gehofft hatte und auch nicht weiß, ob ich mich danach je sehnen würde. Das war sozusagen eine hierarchische Position innerhalb des Norddeutschen Rundfunks.
Darauf kommen wir nachher sicherlich auch noch zu sprechen. Aber noch mal ein bisschen, um bei der Berufsfindung zu bleiben, sind ja zwei Sachen, finde ich, für jeden, der Sie auch nur vom Fernsehen oder auch aus dem Radio kennt, auffällig. Die eine Geschichte ist Ihre Stimme, die so unverwechselbar ist und die so viele Sendungen so schön begleitet hat. Wann ist Ihnen aufgefallen oder wann ist Ihnen gesagt und von wem gesagt worden, dass Sie eine so auffallend schöne Radiostimme haben?
Eigentlich hat das in dem, was ich erfahren habe, nie eine Rolle gespielt. Es spielt jetzt eine Rolle, weil ich im Alter etwas mit Heiserkeit von Zeit zu Zeit zu kämpfen habe. Aber die Stimme sozusagen als Qualitätsmerkmal für den Journalisten ist mir lange Zeit überhaupt völlig verborgen geblieben.
Andere haben es vielleicht gemerkt und nur nicht drüber gesprochen. Und das Zweite finde ich auffällig, und das hat Ihnen sicher auch ganz viele Türen geöffnet, sind Ihre so ausgezeichneten Umgangsformen. Manchmal zu verwechseln für viele mit britischem Anstand. Haben Sie das später gelernt? Haben Sie das von zu Hause mitbekommen? Haben Sie das auch bewusst gemacht oder war das so automatisch, wie Sie gerade sagen, Ihre Stimme gewesen ist?
Also zunächst muss ich da sagen, wenn das jemandem aufgefallen ist, dann bin ich meinen Eltern zu Dank verpflichtet. Die haben dafür gesorgt, dass also dieser vierte Sohn trotz Kriegserfahrung und aller möglichen Probleme, die es sicher gegeben hat in der Nachkriegszeit und so, dafür gesorgt, dass er sich also halt benehmen konnte. Und ich bin nicht ganz sicher. Ich bin irgendwann in meiner Schulzeit mal für 4 Wochen in England gewesen und habe damals sehr viel Glück gehabt, nicht nur was das Wetter anging, es war nämlich ein schöner englischer Sommer, sondern auch was die Gasteltern anging. Da habe ich sicher vieles mehr oder weniger automatisch übernommen und habe verstanden, so macht man das wohl. Also ob es das Einstecktuch in der linken Tasche der Jacke ist, ob es überhaupt Jacke ist, wann trägt man Schlips, wann trägt man keinen Schlips, was passt zusammen. Ich vermute, das habe ich in der Tat mehr oder weniger auch automatisch übernommen. Auch übrigens natürlich dadurch, dass ich dann 2 Trimester in Bristol studiert habe, wo ich dann sozusagen meinesgleichen getroffen habe und immer fand, sie sahen etwas anders aus. Das fing schon an mit dem Blazer, den sie fast alle trugen, mit dem Wappen des Colleges, wenn man das natürlich in Deutschland nicht kannte.
Sie sind Jahrgang 1937. Haben eben schon gesagt, quasi Kriegskind. Wie würden Sie Ihre Kindheit denn beschreiben?
Als unauffällig bis zum Jahre 1943. Ich bin Jahrgang 37, 6 Jahre 43. Da kam der Evakuierungsbefehl von Goebbels. Mütter mit Kindern mussten Berlin verlassen wegen des Bombenkrieges.
Sie sind in Berlin geboren?
Ich bin in Berlin geboren und bin sozusagen die ersten 6 Jahre in Dahlem aufgewachsen, sehr behütet in einem schönen großen Haus mit einem schönen Garten. Und dann plötzlich kam der Krieg zu uns auf diese Art und Weise. Meine Mutter ging mit mir und einem weiteren Bruder in die Nähe von Stettin, was interessant ist, weil man damals 43 sich ja vielleicht auch schon hätte überlegen können, vielleicht ist die östliche Richtung für eine Evakuierung nicht die richtige, vielleicht sollte man eher gen Westen gehen, aber das tat sie nicht, natürlich auch, weil sie eine Freundin hatte, die dort ein Gut besaß. Und in diesem Gut sind wir dann, obwohl es sozusagen Mutterseelen alleine irgendwo in der Landschaft lag, ausgebombt worden, weil die Fliegerverbände, die von Großbritannien nach Berlin flogen, über Stettin flogen oft. Und südlich von Stettin lag dieses Dorf. Und Flieger, die dann unterwegs Probleme hatten, luden ihre Bombenfracht meistens da ab, wo sie die Probleme hatten. Und das war offenbar für irgendeinen dieser Flieger dieser kleine Ort, in dem das damals passierte. Und es blieb buchstäblich von uns nichts weiter erhalten oder von unseren Dingen nichts anderes erhalten als die Wäsche, die auf der Wäscheleine hing und vom Frost starr war. Und wir schafften es gerade noch sozusagen aus dem Haus herauszukommen, bevor die erste Bombe fiel und die fiel in das Bett meiner Mutter.
Und dann?
Gingen wir in das Nachbardorf und auf die Art und Weise habe ich Zwergschulen in Deutschland erlebt. Es gab eine Zwergschule in dem einen Dorf, es gab eine Zwergschule in dem anderen Dorf. Montag, Mittwoch, Freitag unterrichtete die Lehrerin in dem einen Dorf, Dienstag, Donnerstag, Samstag in dem anderen Dorf. Ich blieb also sozusagen unter ihrer Obhut. Und dann haben wir so manche Reise durch das damalige Deutsche Reich unternommen, bis klar war, dass wir uns in Bad Driburg, also in Nordrhein-Westfalen, niederlassen würden. Und dort haben wir das Kriegsende dann erlebt.
Und von da aus sind Sie dann irgendwie mit Ihrer Familie, also mit Ihrer Mutter, nach Hannover gekommen?
Das war einfach. Mein Vater war selber nicht Kriegsteilnehmer, weil er ein Beinleiden hatte. Der wurde 1945 vom Lande Niedersachsen, das es damals noch gar nicht gab, damals gab es die Provinz Hannover, aufgefordert, als Jurist nach Hannover zu kommen und in der dort aufgebauten Staatskanzlei sozusagen das Justizreferat zu übernehmen. Und auf die Art und Weise kam er nach Hannover und schob uns hinterher, sodass ich dann im Grunde ja die ganze höhere Schulzeit jedenfalls in Hannover auch verbracht habe.
Und dann haben Sie dort auch die ersten Schritte in Richtung Journalismus gemacht, die Sie ja relativ schnell von Hannover dann direkt nach Afrika führten. Und jetzt gerade, wo Sie das erzählen, denke ich, ausgebombt, so lange war das noch nicht her, selbst geflohen und dann in Afrika. Sind da Lebensthemen für Sie entstanden? Gibt es da Zusammenhänge?
Also ob es Zusammenhänge mit meiner eigenen Vergangenheit gibt, weiß ich nicht. Habe ich mir auch die Frage nie so recht gestellt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich dank einer Initiative der niedersächsischen Landesregierung im Jahr 62 nach Nigeria reiste und dort circa 14 Tage bis 3 Wochen in Lagos war und auch im Norden Nigerias. Und ich muss sagen, das war für mich wie eine total andere Welt. Man hätte mich auch genauso gut auf einem anderen Stern absetzen können. Es war für mich eine absolut wichtige Erfahrung. Ich bin durch dieses Lagos damals geschlendert. Das konnte man damals noch ohne Sorge. Heute ist es ein Moloch, eine Stadt, die man am liebsten nicht betritt, sodass auch die nigerianische Regierung ja die Hauptstadt woanders gebaut hat. Und ich glaube, es ist sozusagen dieser Schlag ins Gesicht gewesen. Heiß, schwül, zum Teil schreckliches Elend, zum Teil Paläste. Man sah das alles und ich kam zurück und sagte, dieser Teil der Welt interessiert mich einfach. Und das war noch in meinen Studienjahren. Und damals gab es einen Völkerkundler an der Universität Göttingen, der mich auch sozusagen ermunterte, das zu machen. So gab es eine neue Fächerkombination. Aus der Juristerei hatte ich das Völkerrecht mitgenommen. Die Soziologie hatte ich selber entdeckt und nun war ich in Afrika gewesen und studierte noch afrikanische Ethnologie, sodass ich in diesen drei Fächern dann später auch mein Examen gemacht habe. Also es war schon, denke ich, ein Ereignis, das mein Leben verändert und bestimmt hat.
Und 1968 konnten Sie diese ganzen Erfahrungen dann noch erheblich erweitern, indem Sie vom NDR als Radiokorrespondent damals nach Abidjan geschickt worden sind, als Korrespondent für West- und Zentralafrika. Da waren Sie, glaube ich, insgesamt 8 Jahre dann in Afrika.
Ja, wir waren 3 Jahre in Westafrika, also wie Sie sagen, Abidjan, Elfenbeinküste, das war die Zentrale und von da aus bin ich in West- und Zentralafrika unterwegs gewesen. Ich muss allerdings einschränken, es war fast eine Zeit, die sich nur mit Kriegsberichterstattung befasste, denn es war damals der Unabhängigkeitskrieg Biafras gegen das Mutterland Nigeria, wenn man so will. Und das war ein großes Thema für Europa, weil man schon wusste, dass wenn der Krieg sozusagen zugunsten Biafras ausgegangen wäre, sich das ganze Kartengebilde von Afrika neu hätte entwickeln müssen. Das waren künstliche Grenzen, um die es da ging. Und der Krieg ging ja zugunsten Nigerias aus und auf die Art und Weise war jedenfalls auf eine gewisse Zeit erstmal Ruhe im Kontinent. Aber das war eben damals eine sehr spannende Zeit. Richtige kleine Kriegsberichterstattung in einem kleinen Krieg, der aber insofern natürlich mit furchtbaren Bildern auch zum Beispiel zusammenhing, als die berühmten aufgeschwemmten Biafra-Bäuche der Kinder also all überall im Fernsehen zu sehen waren und in den Zeitungen.
Sie waren ja in Afrika damals nicht alleine. Sie waren sicher viel unterwegs und haben viel gearbeitet, aber Sie hatten gleichzeitig auch noch eine Familie begonnen zu gründen, kann man wahrscheinlich sagen. War das nicht einfach sehr schwer, das alles unter einen Hut zu bringen? In welcher Situation lebten Sie denn damals?
Also ich hatte und habe eine Frau, die für jedes Abenteuer zu haben ist. Und die freute sich, als sie sozusagen aus dem hannoverschen Alltag, wo wir sozusagen die Familie begründet hatten, rauskam. Und freute sich sehr auf Abidjan, auch wenn ihre Französischkenntnisse genau wie meine sehr bruchstückhaft nur vorhanden waren. Aber sie freute sich auf eine andere Welt, die ich versucht hatte, ihr so ein bisschen nahezubringen und zu beschreiben. Und dass wir eben nicht nur 3 Jahre in West- und Zentralafrika geblieben sind, sondern weitere 5 Jahre dran gehängt haben von Ostafrika aus, ist ein Hinweis darauf, dass wir sozusagen den Kontinent lieben gelernt haben, verstehen gelernt haben, bis zu einem gewissen Grade jedenfalls.
Sie sind dann, London lassen wir weg, da kommen wir gleich nochmal drauf. Sie sind dann Fernsehdirektor im NDR geworden, nach Afrika und nach einer ganzen Reihe Jahren auch noch in London. Und ich will da nochmal eben bleiben, weil Afrika Sie dann auch als Programmdirektor nochmal erheblich weiter beschäftigt hat. Es gibt vielleicht noch Hörerinnen und Hörer hier vom Talk, die sich erinnern an den Tag für Afrika 1985. Das war eine große Sammelaktion. Und hinterher eine Welt für alle. Welche Möglichkeiten hatten Sie damals und warum haben Sie gerade diese genutzt, um für Afrika sich zu engagieren?
Also dass die Dritte Welt ein Problem hat mit der Darstellung in deutschen Medien oder überhaupt in europäischen, westlichen Medien, ist klar. Und ich betrachtete es schon auch als meine Aufgabe als Programmdirektor, aufzupassen, wo wir Akzente setzen sollten, weil sie unter Programmperspektiven wichtig sein könnten. Und da gab es einen schlimmen Anlass, das war die große Sahel-Dürre im Jahre 1985. Im Augenblick wiederholt sich das alles wieder, als ob es sozusagen 85 nicht gegeben hätte. Nein, aber 85 hatte es gegeben. Und es war wirklich das Leben von Millionen von Menschen, insbesondere in Äthiopien, aber auch im Sahelgürtel im Übrigen, gefährdet. Und da habe ich dann, das weiß ich noch genau, auf der Skipiste in der Schweiz die Neue Zürcher Zeitung durch Zufall in die Hand bekommen. Und da stand ein großer Bericht über die Dimensionen. Und ich habe mich dann am nächsten Tage ans Telefon gehängt und habe gefragt bei diversen Hilfswerken, in die ich selber mein Vertrauen setze, also insbesondere Rotes Kreuz, die Hilfswerke der Kirchen, ob sie selber sich in der Lage sehen, wenn sie mit Geld versehen würden, eben dieses Geld umzusetzen und in diese Hilfe dann zu investieren. Und sie sagten ja, und auf die Art und Weise kam es zu dem Tag für Afrika, der sozusagen Geld sammeln wollte, obwohl das eben nur die eine Seite der Medaille war. Aber es kamen eben 200 Millionen D-Mark damals zusammen. Und wir haben dann eine kritische Nachbetrachtung gemacht und haben gesagt, den Menschen die Portemonnaies zu öffnen, scheint gar nicht so schwierig zu sein. Aber was viel schwieriger ist, ist eben Bewusstsein zu schaffen. Und von dem Augenblick an lief diese Initiative weiter, aber unter der Perspektive Afrika insgesamt und eher aufklärerisch als Nothilfe.
Haben Sie mal überlegt, in die Politik zu gehen?
Nein, nie. Ich überlege gerade, ob ich hier aufgefordert worden bin. Nein, bin ich aber auch, glaube ich, nicht. Ich wäre auch nicht besonders geeignet gewesen dafür.
Warum nicht?
Weil ich nicht immer für jeden Kompromiss zu haben bin. Und Politik ist eben ohne Kompromisse so weit wie unmöglich.
Bei dieser Geschichte Eine Welt für alle haben Sie auch noch mal über Jahre versucht, Bewusstsein zu schaffen für Entwicklungs- und Umweltfragen und Themen. Und irgendwann ging das aber auch nicht mehr weiter.
Das hing damit zusammen, dass ich sozusagen mein Amt als Programmdirektor aufgab, nachdem ich es 8 Jahre ausgefüllt hatte. Und eigentlich hatte ich mir dann vorgenommen, jetzt kümmerst du dich wieder um die dritte Welt, jetzt kümmerst du dich um Afrika, das weißt du, das kennst du. Aber da hatte sich dann inzwischen sozusagen eine Art von Bacillus eingeschlichen. Das waren die Königshäuser Europas, über die ich angefangen hatte zu berichten. Schon als Londoner Korrespondent, aber später auch als Fernsehprogrammdirektor hatte ich eine Serie gemacht, gemeinsam mit István Buri, meinem damaligen Regisseur. Und das wiederum hat dem NDR gefallen und dem damaligen Programmdirektor und Nachfolger. Und der hat gesagt, ach, weißt du, mit der dritten Welt, das ist so eine Sache, dafür sind die Korrespondenten eigentlich zuständig, die da sitzen, das, was du auch mal gewesen bist. Aber diese Königshäuser, das interessiert. Und so auf die Art und Weise habe ich dann eine Entscheidung gefällt, die nicht ganz leicht war, zu sagen, gut, was die Arbeit für deinen Arbeitgeber angeht, wirst du dich weiter um die Königshäuser kümmern und alles, was mit Entwicklungspolitik und dritter Welt zu tun hat, machst du sozusagen auf einer privaten Basis. Und auf die Art und Weise habe ich dann viel für UNICEF gearbeitet, später beim Hilfswerk, das die schwedische Königin errichtet hat und so weiter.
Ich muss noch eine kleine Sekunde bei einer Geschichte Ihrer Programmdirektion bleiben. Auf die werden Sie sicherlich immer angesprochen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Sie es nicht mehr hören können. Aber sie ist ja heute, 30 Jahre danach, ungefähr 30 Jahre danach, eher im anekdotischen Bereich. Das ist die vertauschte Neujahrsansprache von Kanzler Kohl zum Jahreswechsel 86-87. Wie erinnern Sie sich heute daran? Heute Anekdote, damals Katastrophe?
Ja, damals natürlich in dem Augenblick Katastrophe, aber die Katastrophe hat nicht lange vorgehalten. Also ich war an diesem Silvesterabend, klingt nach einem netten Programmdirektor, tatsächlich im Hause, um der Mannschaft, die Dienst hatte, ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch zu wünschen. Es hing damit zusammen, dass meine Frau bei meiner Schwiegermutter in München war, was nicht die Regel war, aber sie war auf die Art und Weise Silvester jedenfalls in München und nicht zu Hause. Und ich vertrieb mir die Zeit und dachte, gehst du mal zu den Kollegen. Und es lief die Ansprache des Bundeskanzlers und es klingelte das Telefon. Und an der anderen Seite des Telefons war eine mir vertraute Stimme eines Kollegen, der sagte, Rolf, beim ZDF hat er blau getragen. Ich sage, Moment, was heißt, er hat blau getragen? Ja, die Schlipsfarbe. Da trug er rot bei uns. Und da habe ich gesagt, du, also das ist ja natürlich eine schreckliche Geschichte. Ich höre mal rein. Und dann
da bleibt aber doch das Herz stehen, oder, wenn man das hört?
Ja, also ich konnte es mir zunächst erst nicht so richtig vorstellen, ob es wirklich also eine richtige Beobachtung war. Aber tatsächlich war das Rätsels Lösung dieses. Wir hatten ein Band des Vorjahres liegen, sendebereit liegen, zusammen mit dem eigentlich zu sendenden Band in demselben technischen Raum. Und diejenige, die das Band aufzulegen hatte, hatte einfach sozusagen die Ansprache des Bundeskanzlers gesehen und sich dann noch nicht darum gekümmert, welches Jahr das ist, denn es liegt ja erfahrungsgemäß auch dann tatsächlich nur eines vor. Und wir kriegten es wirklich nur dadurch raus, dass der Bundeskanzler eben das falsche Jahr nannte oder wir das falsche Jahr eben aufgelegt hatten. Und dann kam die eigentlich wichtige Entscheidung. Ich wusste, dass die ARD das gekoppelt hatte mit dem Unterhaltungsprogramm, das pünktlich um Mitternacht die Mitternacht verkündete. Und hätten hätten wir dann also dieses Programm nicht gesendet, hätten dann das Band gesucht, hätten gesagt, meine Damen und Herren, wir haben einen großen Fehler gemacht, wir müssen hier eben gerade nochmal ein Band suchen oder so, dann hätte bei uns auch das neue Jahr zum falschen Zeitpunkt stattgefunden. Deswegen habe ich damals wenigstens die eine richtige Entscheidung gefällt und habe gesagt, Augen zu und durch, wir fahren so, als ob es nicht passiert wäre. Und dann haben wir natürlich mit Einblendung gesagt, es tut uns furchtbar leid, das und das ist passiert. Sie sehen die richtige Neujahrsansprache am nächsten Tage. Und die Telefone klingelten, wie man sich vorstellen kann. Es war Gott sei Dank auch der Intendant Hilf dabei vom damaligen Südwestfunk, der mich kannte, den ich kannte. Und der sagte, was ist passiert? Ich habe ihm das kurz erklärt. Der verstand das sofort und konnte auch sozusagen den Bundeskanzler beruhigen, der wohl offenbar bei ihm, denn er war ursprünglich mal persönlicher Referent von Kohl, angerufen hatte. Und auf die Art und Weise war das Schlimmste erst einmal vorüber. Aber ja, das ist eine Anekdote, mit der ich lebe und kann als einziges sagen, ob rühmlich oder unrühmlich, es ist, glaube ich, der einzige Tag gewesen, an dem der Norddeutsche Rundfunk auf der Titelseite der New York Times erschienen ist.
Aber nun doch noch mal zu London, denn Sie hatten schon eingangs gesagt, das war im Grunde ein Ort, an den Sie schon als Jugendlicher im Grunde wollten. Und dann waren Sie vor und nach Ihrer Zeit als Programmdirektor, als Korrespondent in London. Aber das war ja nicht alles. Es lohnt sich vielleicht, dass Sie einmal einfach erzählen, wie Ihre Kontakte im Laufe des Lebens nach London gewesen sind.
Es gibt ja sowas wie eine Liebe auf den ersten Blick, das wissen wir alle. Das kann sich auf Menschen beziehen, das kann sich auf Dinge beziehen, das kann sich auch auf Länder beziehen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass eben die Tatsache, dass ich als 18-Jähriger das erste Mal nach England kam und dort nur glückliche Erfahrungen gemacht habe, dafür gesorgt hat, dass ich England schon damals anfing zu begreifen als meine zweite Heimat. Dann bin ich nach dem Abitur zu zwei Trimestern Studium nach Bristol gegangen. Bristol deshalb, weil es die Patenstadt von Hannover war und es auf die Art und Weise leichter war, an die Universität zu kommen, als wenn es zum Beispiel Oxford oder Cambridge hätte sein sollen. Dann habe ich viel mit England zu tun gehabt in dem Jahr, in dem der Norddeutsche Rundfunk dort ein eigenes Studio errichtete, 1960, um dort ein monatliches Fernsehmagazin zu produzieren. Ich wurde immer eingeflogen, wenn ein Magazin fertig war, das oft von englischen Journalisten aufgenommen und getextet war, machte die Übersetzung, sprach die Texte und habe auf die Art und Weise ein sehr arbeitsintensives Jahr gehabt, eben das Jahr 1960.
Tatsächlich geflogen?
Geflogen.
1960
geflogen, von Hannover aus konnte man das. Und ich werde nie vergessen, dass man zu der Zeit damals noch ein richtiges Tafelgeschirr bekam, also feste Teller, feste Tassen, ein warmes Gericht. Also insofern muss man sagen, es hat sich alles etwas verändert in der Zeit, die seitdem vergangen ist. Und nach 1960 gab es dann sozusagen durch alles, was ich mit Afrika erlebt habe, ein Wiedersehen mit Großbritannien, aber von einer ganz anderen Seite. Ich habe, wenn ich in Ghana war, wenn ich in Nigeria war, wenn ich in Kenia war, natürlich die Briten kennengelernt in ihrer Eigenschaft als Kolonialherren. Und das war auch eine insofern sehr interessante Erfahrung, sodass die Kontakte damals nachließen in der Zeit mit Großbritannien selber. Aber irgendwie im britischen Raum, also mindestens im Commonwealth, habe ich immer weitergelebt. Aus Afrika kam ich 1977 zurück und 1978 ging ich dann als Korrespondent nach London.
Immer begleitet hat Sie, wenn ich das richtig verstehe, in Ihrem Leben nicht nur Großbritannien und nicht nur London, sondern auch die Musik. Sie spielen zumindest halbprofessionell Geige.
Also halbprofessionell ist etwas übertrieben. Ich spiele eine gute Laiengeige.
Naja, aber immerhin, Sie geben Konzerte, Sie dirigieren auch.
Ja, das ist was anderes, aber meine Quartettmitspieler würden wahrscheinlich lachen, wenn sie hören, dass ich ausgezeichnet Geige spiele. Das tue ich nicht. Ich spiele ganz gut Geige, kann also gut meine zweite Geige spielen und habe irgendwann Spaß daran bekommen, selber zu dirigieren, weil natürlich man gerne rauskriegen möchte, ob man, wenn man vorne steht vor einem Ensemble, mit dem Ensemble was anfangen kann und etwas erarbeiten kann oder ob jeder sozusagen seinen eigenen Striemel spielt. Waren interessante 20 Jahre, die ich damit zugebracht habe.
In welchem Rahmen?
Im Rahmen von Dur Quartetti. Dur Quartetti heißt zwei Quartette. Zwei Quartette waren sozusagen die Basis, in denen habe ich eigentlich gespielt. Und wenn wir dann als Orchester zusammenspielen wollten, holten diejenigen, die in den Dur Quartetti spielten, noch Freunde dazu, sodass wir immerhin eine Schar von 20, 25 Streichern meistens waren. Und wenn wir einen Bläser brauchten, holten wir uns einen Bläser dazu.
Und das war aber immer eben, wie gesagt, ein semiprofessionelles Hobby. Oder in welchem Rahmen haben Sie dann auch Konzerte gegeben?
Wir haben das zunächst mal für uns gemacht und geprobt. Und dann haben wir gesagt, naja, also so, dass sich andere daran freuen, klingt es vielleicht doch schon. Und dann sind wir am Ende in einer Kirche gelandet in Hamburg, wo wir das regelmäßig aufführen. Einmal im Jahr haben wir Konzert.
Hier heute spielen Sie nicht selbst. Das wäre vielleicht auch zu viel des Guten in einer Stunde vom Talk. Aber hier gehört auch Musik in die Sendung, die sich unser Talkgast, also Sie, Herr Seemann-Eggebert, ausgesucht haben. Was hören wir denn jetzt?
Also ich bin ein großer Freund von Barockmusik und ich bin ein großer Freund von Georg Friedrich Händel, der ja für die Barockmusik steht. Und es mag auch damit zu tun haben, dass Händel eben sich sowohl in Deutschland wie auch in Großbritannien zu Hause fühlte. Das tue ein bisschen auch ich. Aber er hat sehr schöne Musik geschrieben und wir hören jetzt von ihm den Einzug der Königin von Saba. Das ist ein Stück, das besonders schön besetzt ist und sozusagen meine Lieblingsinstrumente auch wiedergibt. Es ist der Streicherklang, also Geigen, Bratschen, Celli, Bässe, Kontrabässe. Dazu gehört das silbrige Klingen eines Cembalos und dann das Näseln von zwei Oboen. Das ist für mich sozusagen eine ideale Klangvorstellung des Barock. Und die kommt eben in diesem Einzug der Königin von Saba aus einem Händelschen Oratorium vor.
Das war die Ankunft der Königin von Saba von Georg Friedrich Händel. Rolf Seemann-Eggebert, Sie haben sich das hier im Talk bei uns gewünscht. Was verbinden Sie mit dem Musikstück?
Ich habe dieses Stück besonders gern und habe es deshalb häufiger aufgeführt. Und das sage ich bei wenigen Stücken, kenne, glaube ich, jede Note, weil man tatsächlich sich immer genau überlegen muss, wo sitzt eine Steigerung, wo nimmt man ein Orchester zurück, wann und wie setzt die Oboe ein. Also das hat schon viel Freude gemacht. Es ist ein Studienstück, das für mich wichtig gewesen ist und das ich eben in unseren Konzerten häufiger mal gespielt habe. Und weiß auch, dass wir es mal ohne Oboe gespielt haben, weil wir keine Oboen hatten und dann stattdessen zwei Geigen draufgesetzt haben. Das klang dann schon lange nicht mehr so schön, wie es eben geklungen hat.
Sie haben ja eben schon erzählt, dass Sie so Jahrzehnte ausgeprägt Musik machen schon. Sie haben Kinder, Sie sind verheiratet, Sie haben einen sehr ausgefüllten Beruf. Das klingt ja nach einem also außerordentlich ausgefüllten Leben. Gehören Sie denn zu den Menschen, die auch in ihrer Freizeit immer Nützliches tun und Sinnvolles und immer anspruchsvolle Bücher lesen und gute Musik hören und intelligente Gespräche führen? Oder verplempern Sie auch manchmal Zeit, vertrödeln Sie Zeit und was machen Sie dann?
Also ich glaube, ich verplempere unendlich viel Zeit. Das ist so eine Kulisse, die sich so aufbaut. Also ich gebe auch zu, dass ich es im Alter eher tue, als ich es früher getan habe. Früher war dann immer noch dieses Buch zu lesen, das man eigentlich lesen musste, um mitreden zu können. Nein, aber ich habe, glaube ich, eine Eigenschaft, die mir das Leben leicht macht. Ich kann relativ schnell abschalten. Also wenn ich eine Arbeit getan habe, dann denke ich nicht normalerweise gleich an die nächste Arbeit, sondern sage so, jetzt kann man mal die Beine lang machen und auch mal 5 Minuten früher aus dem Büro gehen, als es sonst vielleicht der Fall wäre. Ich glaube, das hat sehr geholfen, dass man eine Familie hat, hilft sehr. Nicht nur, weil es wunderbar ist, eine Familie zu haben, sondern weil da auch Fragen hochkommen, die man gemeinsam erörtert und wo man als Vater auch gefordert ist, keine Frage. Sowas hat es natürlich häufiger gegeben. Dann haben wir uns gerade in der Afrika-Zeit auch so ein Domizil zugelegt, das in Niedersachsen liegt, ein altes Fachwerkhaus, weil bei uns nie sicher war, ob man nicht als Korrespondent von heute auf morgen auf die Straße gesetzt wird, irgendwo in Kenia und dann wohin mit 5 Personen. elterliche Wohnung nicht mehr vorhanden und solche Geschichten. Und dann sind wir also da geblieben. Was übrigens einen großen Vorteil hat, die Kinder haben auf die Art und Weise, trotz der vielen Wechsel, die sie erlebt haben, ein gewisses Heimatgefühl mit diesem kleinen Dorf in Niedersachsen, wo wir uns immer noch zu Hause fühlen und das wir nach wie vor gerne aufsuchen.
Und was ist für Sie so richtig Erholungszeit? Was machen Sie dann?
Also richtig Erholungszeit hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es wunderbar ist, am Strand zu sein. Und zwar nicht unmittelbar an einem norddeutschen Strand, sondern vielleicht doch dann eher so unter Palmen. Ja, wenn ich mich unter anderem nach Erholung abschalten sehne, dann kann es mal passieren, dass ich zum Beispiel wieder nach Afrika reise und unten in der Diani Beach von Kenia mich freue, dass man sich da dann doch noch, wie ich hoffe, weitgehend unbeschadet bewegen kann. Also das Leben in Afrika ist, seitdem ich es kennengelernt habe, nicht besser geworden, sondern doch sehr viel gefährlicher.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es so mehrere Felder oder Pole in Ihrem Leben gibt. Afrika, die Beschäftigung mit Entwicklungs- und Umweltfragen, London in all seinen Facetten als Korrespondent. Und wenn wir jetzt gerade mal diese beiden Pole nehmen und sehen, Sie haben die afrikanische Berichterstattung gemacht, die Entwicklungshilfe, Sie haben gesagt, ganz viel Krieg im Biafra-Krieg. Und dann sind Sie zurückgekommen und haben von Hamburg aus vor allen Dingen, aber auch schon in London so viel Königsberichterstattung gemacht. Sie haben gesagt, das ist entstanden dadurch, dass das irgendwie erfolgreicher war und Sie ja dann auch kein Korrespondent mehr gewesen sind. Trotzdem hatte ich immer auch ein bisschen das Gefühl, das ist fast wie Trotz. Aber wenn es denn kein Trotz war, dann ist ja doch die Frage, warum ist es Ihnen so offensichtlich gut gelungen zu wechseln? Was verbindet also journalistisch vielleicht Afrika und Königs miteinander?
Also ich habe durch die Begegnung mit den Königshäusern, 7 an der Zahl in Europa, jedenfalls das eine gelernt, das, was mich interessierte, im Leben interessiert hat, Entwicklungspolitik, im speziellen Fall Afrika, ist ein Thema, das in den Häusern, von denen wir reden, durchaus auch erörtert wird. Das ist bei den Engländern vielleicht stärker ausgeprägt als irgendwo sonst, denn schließlich ist die Königin nicht nur Königin von Großbritannien und Nordirland, sondern sie ist eben Oberhaupt des Commonwealth und mit dem Commonwealth verbunden zig Staaten, die der Dritten Welt zuzuordnen sind. Also da gibt es so etwas wie eine Berührung. Ich muss auf der anderen Seite sagen, dass ich mich nicht exkulpiere auf die Art und Weise und sage, also ich bin eigentlich immer ein Entwicklungspolitiker geblieben. Nein, ich habe mich für dieses anachronistische System der Monarchie interessiert. Ich fand es faszinierend, dass in Deutschland 1918, 1919 sozusagen alles, was regierende Häuser waren, das Weite suchte und keiner dem nachtrauerte. Und ich glaube, die damals regierenden Häuser bis auf den heutigen Tag auch am wenigsten, denn sie haben eben keine gute Figur gemacht in der Zeit zwischen 1914 und 1918. Und dass dann also eben doch noch in Europa eben so viele Königshäuser existierten, weiter existierten und in ihren Nationen eben zum Teil hohe Anerkennung genießen. Das hat mich fasziniert, das fasziniert mich bis heute, weil man sich natürlich immer wieder fragt, gut, die Engländer haben seit über 1000 Jahren König mit einer kurzen Unterbrechung, also werden sie es wahrscheinlich auch in Zukunft haben. Das ist bei anderen Ländern aber keineswegs so. Norwegen zum Beispiel hat seit 1905 einen König, wieder einen König. Früher hatten sie natürlich auch mal einen, aber dann erst wieder. Und keiner würde auf die Idee kommen, im Augenblick über die Monarchie in Norwegen nachzudenken, die ist da, um da zu bleiben. Also es gibt immer wieder Fragezeichen. Man fragt sich, wieso ist es so? Wie muss Monarchie beschaffen sein, um mit der Zeit zu gehen? Denn wenn sie sozusagen zurückbleibt, wird sie nur noch als Mittelalter empfunden. Das geht auch nicht. Es gibt sehr viele Fragen, die im Zusammenhang mit der Monarchie immer wieder neu zu stellen und neu zu beantworten sind.
Ist das vielleicht auch ein Teil Ihres Geheimnisses, warum Sie mit dieser Berichterstattung über die Königshäuser so erfolgreich und auch so singulär sind, weil Sie sich mit einem journalistischen Blick und einem analytischen Blick dem nähern und nicht vor allen Dingen mit dem Interesse an den schönsten Yellow Press Stories?
Was die Yellow Press angeht, muss man sagen, dass die Königshäuser sozusagen eine relativ späte Erfindung für sie sind. Das hing damit wohl zusammen, dass Hollywood nicht mehr dieselbe Rolle spielte heute, wie es früher mal der Fall gewesen ist. Deswegen ist eben ein kleiner Prinz aus Großbritannien vielleicht wichtiger als irgendein DiCaprio in Los Angeles oder wo immer er sich gerade aufhält. Im Übrigen gebe ich zu, dass ich vor allem eingestiegen bin in diese königliche Berichterstattung. Ich denke, das war im Jahr 1985, nachdem ich eben einige Jahre als Programmdirektor in Deutschland, insbesondere deutsche Medien, auch beobachtet hatte und immer so den Eindruck hatte, was eine parlamentarische Monarchie ist, eine kontrollierte Monarchie sozusagen, wo es eine Regierung gibt und ein Parlament, die eigentlich das Sagen haben. Das weiß eigentlich in Deutschland keiner so recht. Ich habe damals sozusagen als Zeitungsleser die Monarchien immer nur als Vermittler von Histörchen und Affären verstanden und fand, das war falsch. Und auf die Art und Weise ist damals dann Royalty zustande gekommen, ein Vierteiler, der für mich jedenfalls so eine Art von Eye-Opener war, jemand, der dann also sich das etwas näher ansehen wollte.
Wie nah kommen Sie denn den gekrönten Häuptern tatsächlich oder sind Ihnen im Laufe der Jahre gekommen? Also Tea Time im Buckingham Palast oder doch mehr Distanz?
Also das ist immer sozusagen die Idealvorstellung, die Zuschauer haben. Der kommt da an in Heathrow, nimmt sich eine Taxifahrt zum Buckingham Palast und sagt, Your Majesty, hier bin ich. Welchen Tee gibt's denn heute? Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe nie mit der Königin zusammen Tee getrunken, obwohl ich mittlerweile ganz gut weiß, was auf dem Teetisch steht, was ja auch schon ein großer Vorteil ist im Verhältnis zu vielen, was da so gemunkelt wird.
Was steht da denn?
Na, unter anderem stehen da Plastikbehälter, weil aus Plastikbehältern Cornflakes besser schmecken, als wenn sie aus der Papiertüte kommen. Also das ist zum Beispiel eines der wohlgehüteten Geheimnisse, die ich da preisgebe. Übrigens nicht zum Tee natürlich, sondern zum Frühstück. Aber wenn Sie fragen, wie nah ich den Häusern gekommen bin, ich bin stolz darauf, ein bisschen stolz darauf, dass ich alle regierenden Häupter in Europa irgendwann persönlich kennengelernt habe und interviewt habe, auch fürs Fernsehen, mit Ausnahme von der Königin. Der Königin, das ist natürlich die Queen. Und da befinde ich mich in guter Gesellschaft, denn es hat nie jemanden gegeben, der die Queen interviewt hat. Und würde sie heute auf mich zukommen und sagen, Herr Silmann-Eggebert, wir kennen uns doch nun schon so lange, würde ich ihr sicher sagen, Ma'am, das ist nämlich das, was man dann als Zweites sagt. Erst sagt man Your Majesty und dann sagt man Ma'am. Jetzt haben wir so lange ausgehalten, nun sollten wir es auch aushalten bis zum Ende.
Nein, das kann nicht sein. Wenn Sie ein Interview machen könnten mit der Queen, würden Sie das nicht machen wollen? Also, gibt es nichts, was Sie gern mal direkt fragten?
Davon gäbe es sicher sehr viele Dinge, aber ich würde Sie sozusagen unter meinen Schutzmantel nehmen und sagen, machen Sie keinen Fehler. Sie haben so lange ausgehalten und viel schwierigere Situationen erlebt, wo Sie sich möglicherweise hätten äußern wollen. Nun tun Sie es auch nicht.
Ist das eines der Geheimnisse der Queen, meinen Sie, dass man sie nie direkt im Gespräch erlebt hat, dass sie immer so ein bisschen ja, ikonografisch eigentlich bleibt? Also man kennt das Bild, man weiß genau, man denkt auch, man wüsste, was sie dächte, aber in Wirklichkeit hat sie sich nie geäußert. Ist das ein Geheimnis des Nimbus?
Also sie äußert sich ja viel, aber man weiß, wenn sie sich äußert, dass sie sich meistens in fremdem Namen äußert. Also der Premierminister hat die Rede geschrieben, mit der sie das Parlament eröffnet. Aber sie hat auch Weihnachtsansprachen, sie hält auch sonst kleine Reden bei Staatsbesuchen, also das ist schon da. Aber natürlich, ich denke, wenn die Königin sich darauf einließe, Interviews zu machen, wäre das, was von königlicher Magie vorhanden ist, und königliche Magie gehört dazu, wenn das Thema wichtig sein soll, das wäre dann wie weggeblasen. Also sie ist gut beraten, es nicht zu tun, und keine Sorge, ich werde nie die Chance haben, ihr zuzureden, sich vielleicht doch interviewen zu lassen.
Die Queen beeindruckt Sie sicher, das britische Königshaus auch, darüber haben wir schon gesprochen. Gibt es andere Königshäuser, von denen Sie sagen würden, die sind sehr besonders, oder beeindruckt Sie jedes auf seine Weise?
Also es beeindruckt mich im Grunde jedes auf seine eigene Weise. Es gibt so Fragen wie, warum muss jemand ausharren bis zum letzten Atemzug, wie zum Beispiel das bei der Queen in Großbritannien der Fall ist, während sich eine Königin wie Beatrix in den Niederlanden die Freiheit nimmt, dann zu gehen, wenn sie meint, der Nachfolger ist reif, jetzt das Amt fortzuführen. So gibt es eigentlich in allen diesen Häusern offene Fragen, die immer wieder neu beantwortet werden müssen. Wenn Sie zum Beispiel den norwegischen König danach fragen und sagen, hören Sie mal, der Sohn ist doch eigentlich so weit, dass er das jetzt übernehmen könnte, dann sagt er einem ganz simpel, das ist nicht unsere Tradition. Traditionen sind in den Häusern mehr oder weniger großgeschrieben. Die Benelux-Länder, interessanterweise alle drei, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien, haben sich weitgehend von der Tatsache, dass man sozusagen nicht abdanken kann, gelöst. Sie danken ab und stellen sozusagen ihre jungen Nachfolger vor zu Lebzeiten. In Skandinavien ist das nicht der Fall. In Spanien ist es natürlich auch nicht der Fall gewesen. Da ist es jetzt sozusagen eine Verkettung von unglücklichen Umständen gewesen, wenn man das mal so ausdrücken will, dass der König abgedankt hat, obwohl er ja im Grunde eine sehr verdienstvolle Figur gewesen ist.
Auf der anderen Seite haben sich natürlich die Zeiten auch geändert. Also wenn schon der Papst zurücktritt, was ja auch immer undenkbar gewesen ist, muss man ja auch fragen, könnte die Queen das nicht doch? Ich meine, sie ist jetzt 90 und ist ja doch schon seit Jahrzehnten auf dem Thron, länger als sogar Queen Victoria, die ja lange Jahre absolut an der Spitze in dieser Hierarchie gestanden hat. Und manchmal würde man sich ja auch wünschen, dass sie die Chance hat zu sagen, ich möchte nicht mehr. Oder meinen Sie, sie kann sich gar nicht mehr vorstellen, nicht Königin zu sein? Oder sie möchte vielleicht auch gar nicht erleben, dass Charles als ihr Nachfolger Dinge vielleicht ganz anders macht? Oder ist es einfach wirklich nur dieses innere Traditionsgefühl?
Ich glaube, man muss das auf der einen Seite historisch sehen. Sie hat als junge Prinzessin erlebt, wie der Onkel abgedankt ist, Edward, um Mrs. Simpson zu heiraten. Das ist ein solcher Schlag für Großbritannien gewesen. Man gibt ihm eine Krone nicht ab wie einen alten Hut in der Garderobe, dass das Wort Abdankung schrecklichen Beigeschmack hat. Also schon deshalb, glaube ich, kommt es nicht in Frage, dass die Königin abdankt, denn dazu hat sie zu schlimme Erinnerungen. Und auf der anderen Seite sollte man eigentlich sich auch daran erinnern, als sie 21 wurde, war sie mit den Eltern bei einer Reise in Kapstadt und hat eine Rede an die eigene Nation, aber auch ans Commonwealth gehalten und hat dabei sozusagen diesen Eid geleistet und gesagt, solange ich atmen werde, werde ich sozusagen für diese Aufgabe stehen, mit eurer Hilfe. Und da klang etwas durch, was ja altmodisch klingt heutzutage, Gottes Gnadentum. Ich denke tatsächlich, dass die Königin, und das nicht nur, weil sie auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist, diese Aufgabe als eine sozusagen gottgewollte Aufgabe empfindet, dass sie einen besonderen Draht zum lieben Gott hat, anders als andere. Das Gottesgnadentum spielt eine Rolle und sie würde schon deswegen, glaube ich, nie auf die Idee kommen, abzudanken und die Position sozusagen mit warmer Hand weiterzureichen an den Sohn.
Die Geschichte um die Abdankung ihres Onkels Edward übrigens ist ja auch die Begründung, warum es ihr nicht in die Wiege gelegt war, Königin zu werden, so wie ich sie eingangs gefragt hatte. Denn sie war eigentlich in der Thronfolge gar nicht dran.
Sie war nicht dran. Ihr eigener Vater ist sozusagen eingesprungen, obwohl jedermann wusste, insbesondere der Vater auch selber, dass er lange nicht so geeignet für die Aufgabe war wie sein älterer Bruder. Dieser ältere Bruder war ja everybody's darling in Großbritannien, bis es eben zu der Frage der geschiedenen Mrs. Simpson aus Amerika kam.
Wenn wir jetzt sagen, die Königin sitzt so lange auf dem Thron wie noch nie jemand vor ihr und wahrscheinlich auch viele Jahre, Jahrzehnte niemand nach ihr, weil das ja schon altersmäßig kaum geht, wenn Charles ihr Richtig. Nachfolger wird und dann William, ist sie ja dennoch qua Verfassung im Grunde unpolitisch. Würden Sie dennoch sagen, dass sie politisch Akzente gesetzt hat?
Dass sie Akzente gesetzt hat, halte ich für beinahe selbstverständlich. Wo sie Akzente gesetzt hat, ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil die Gespräche, die sie führt, insbesondere mit ihrem Premierminister wöchentlich am Dienstagabend, natürlich Vier-Augen-Gespräche sind und Vier-Augen-Gespräche bleiben bis lange, lange, lange nach ihrem Tod. Dann mag es sein, dass Tagebücher, die sie führt, einzusehen sind. Aber wenn sie mit Leuten reden, die in einer Funktion waren, wo sie sehr intim mit der Königin haben reden können, dann wird ihnen immer wieder klar, dass die Königin doch versucht, Einfluss zu nehmen. Ich selber habe sie bei einer Commonwealth-Konferenz erlebt in Lusaka in Sambia, wo es um die Zukunft von Rhodesien ging. Da muss man sagen, dass ohne die Queen wahrscheinlich Mrs. Thatcher gar nicht erst gereist wäre und das Thema gar nicht auf die Tagesordnung gekommen wäre. Die Königin war aber der Auffassung, es gehört auf die Tagesordnung. Und so ist tatsächlich die Königin gereist, Mrs. Thatcher ist gereist und die Königin hat es geschafft, ihrer eigenen Premierministerin Mut zu machen, afrikanische Meinungen auch ernst zu nehmen. Und auf die Art und Weise ist damals das Lancaster House Agreement zustande gekommen, wodurch dann aus Rhodesien Simbabwe wurde. Mal unabhängig davon, was heute aus Simbabwe geworden ist, man konnte nicht absehen, dass sich Mugabe entwickeln wird, wie er sich entwickelt hat. Aber die eigentliche Tatsache, dass das weiße Rhodesien zu einem schwarzen Simbabwe wurde, das hat sehr viel auch mit den Entwicklungs- und Entscheidungsmöglichkeiten der Königin zu tun.
Glauben Sie, dass es, wenn es zu einem Wechsel kommt, wenn Charles König wird, dass es auch für die britische Politik demzufolge eine mindestens mittelfristige Veränderung gibt in der Richtung? Ist der Einfluss so weit oder ist es doch eher abhängig davon, wer gerade regiert?
Also man muss bei Charles sagen, dass mit ihm schwierige Fragen auf die britische Politik und die Verfassung zukommen. Denn er hat sein ganzes Leben zu politischen Äußerungen genutzt. Und die Frage ist, ob Großbritannien es verträgt, dass er seine Rolle weiter so spielt oder ob Großbritannien nicht daran gewöhnt ist, dass man einen König hat, der absolut neutral ist und nicht mehr von sich hören lässt. Das ist im Augenblick völlig offen, aber ist eine der spannenden Fragen, wie er denn seine Zeit nutzen wird. Man wird davon ausgehen müssen, dass er nicht so viel Zeit hat wie seine Mutter, um etwas zu verändern, natürlich dadurch, dass er eben das 65. Lebensjahr auch schon hinter sich gelassen hat und noch immer nicht nachweisen konnte, dass er seine Aufgabe gut machen wird, denn ich meine, seine ganzen Altersgefährten sind längst in Pension und er hat noch nicht angefangen.
Sie werden natürlich über all diese Entwicklungen im britischen Königshaus weiter berichten, was immer dort passiert. Sie machen das aus Leidenschaft, das wissen wir. Sie machen es aber auch ein bisschen gemeinsam mit Ihrem Sohn. Das war nicht unbedingt so geplant, da ist ein Schicksalsschlag dazwischen gekommen, sozusagen, der dazu führt, dass Sie heute sagen, seit Sie nicht mehr im NDR festangestellt sind, Ihr Sohn ist Ihr Chef. Was ist da passiert?
Also ich sage nicht nur, mein Sohn ist mein Chef, sondern ich sage, der beste Chef, den ich je gehabt habe. Und ich habe ja viele gute Chefs gehabt. Florian studierte an der Film- und Fernsehhochschule in München Produktion und machte Ferien in Panama, wurde in Panama von einer großen Welle erfasst. Und die Welle hat so unglücklich dreingeschlagen, dass er sich den Nacken gebrochen hat. Das heißt, er ist also hochquerschnitt gelähmt, aber hat eine kleine Produktionsfirma aufgebaut, die er sozusagen 80-90% wie ein gesunder Mensch leiten kann, kommt ihm zugute, dass heutzutage eben so viel per Computer passiert. Und wie gesagt, er hat eine positive Einstellung, Gott sei Dank nicht nur zu seinem Vater, sondern auch zum Rest der Welt, sodass er als Produzent eine sehr gute Figur macht.
Ich kenne ihn und ich finde das auch ausgesprochen beeindruckend. Aber es ist natürlich überhaupt nicht das, was man sich wünscht. Und es ist zumindest in der unmittelbaren Zeit, bis man weiß, wie es weitergeht, sicher auch sehr schwierig gewesen. Was waren für Sie ganz persönlich so die intensivsten Erfahrungen mit einem Erlebnis, das man ja wirklich sich nicht wünscht?
Also ich denke, die Familie befände sich nicht in dem Zustand, in dem sie sich im Augenblick befindet, wenn es diesen Schicksalsschlag nicht gegeben hätte. Es war einfach eindeutig, dass sowohl der Bruder wie auch die Schwester eine neue Priorität gesetzt haben, als es mit dem Bruder passierte. Und da war einer aus dem Nest geflogen und alle anderen kümmerten sich um ihn. Und das wirklich über Jahre und haben auch Entscheidungen getroffen, die tatsächlich was mit ihrer eigenen Karriere oder Nicht-Karriere zu tun hatten. Insofern kann man nur sagen, das ist die positive Seite der Geschichte. Wir selber haben erlebt, meine Frau und ich, dass wir nach 2 Jahren wieder ein beinahe normales Leben leben konnten, obwohl wir uns im Grunde darauf eingerichtet hatten, für den Rest unserer Tage für den Jüngsten da sein zu müssen. Aber der hat mit seinem eigenen Lebensmut und seiner positiven Einstellung eben uns auch da sehr geholfen.
Und das hat uns natürlich als Fernsehzuschauer noch eine ganze Reihe von Filmen mit Ihnen beschert, weil Sie einfach eben in seiner Produktionsfirma weitergemacht haben. Und zu den Filmen, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ob Sie das im NDR gemacht haben oder danach, gehörten ja auch Filme über deutsche Fürstenhäuser. Und Sie hatten vorhin schon mal gesagt, die haben in der Zeit 14 bis 18 keine rühmliche Rolle gespielt. Und dennoch gibt es ja hier noch Menschen, die stolz ein von in ihrem Namen tragen. Und mir scheint es immer so, als würden die sich auch immer noch als eigene Gesellschaft fühlen, mit eigenen Ritualen. Ist das eigentlich so?
Also ich glaube, dass der Einfluss des Adels in Deutschland heute von vielen absolut überschätzt wird. Es gibt 80.000 ungefähr geschätzt Adlige. Das sind 0,1% der deutschen Bevölkerung. Damit ist schon mal klar, eine sehr große Rolle können sie jedenfalls numerisch nicht spielen. Und ich habe 3 Gattungen gewissermaßen erlebt. Solche, die sagen, also Adel, ich lasse das von oder ich lasse den Grafen sein. Es gibt im Bundestag ja auch zum Beispiel Leute, die ihren Grafentitel abgelegt haben. Ich habe andere erlebt, die Radl mit Adel machen. Das sind Veranstaltungen, wo der Adel unter sich ist und mit Teenagern zum Beispiel durch die Weltgeschichte fährt von einem Gut zum anderen, wo auch sehr darauf gehalten wird, dass zum Beispiel Adel heiratet, Prinz heiratet Prinzessin und umgekehrt. Aber es wäre nicht so einfach, wie das heutzutage in Großbritannien ist, dass eben Prinz oder Prinzessin ganz einfach, ganz normal ins Volk hinein heiratet. Das sind die zwei Gruppen. Und dann gibt es eine Gruppe, die mir die vernünftigste erscheint, die sagt, gut, wir sind also in unserer Vergangenheit irgendwann mal in einer Position gewesen, wo wir von irgendeiner Fürstlichkeit geadelt worden sind. Das müssen wir nicht hinter uns lassen und wir können auch gewisse Traditionen pflegen, aber sonst fühlen wir uns als nichts Besonderes. Es hat eine große Rolle gespielt beim Adel, eben die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Es gab dann reichen Adel und es gab armen Adel. Das war sozusagen eine neue Kategorisierung, die es in diesem Fall vorher nicht gegeben hatte.
Gibt es denn irgendwas aus all dieser Beschäftigung mit dem Adel hier, mit dem Adel im Ausland, wo Sie sagen, darum beneiden Sie entweder Monarchien oder einfach schlichtweg die Geschlechter? Oder sagen Sie, für sich und fürs Land sind Sie heilfroh, dass wir hier bürgerlich sind, Sie persönlich und auch Deutschland?
Also ich selber habe nie die Sehnsucht gehabt, sozusagen selber ein kleiner Prinz zu werden oder auch ein großer Prinz. Wenn, habe ich immer nur humorvoll gesagt, dann der Zweite bitte in der Thronfolge, denn der Zweite hat viele Rechte, aber wenige Pflichten. Und das Schicksal muss ihn ja nicht ereilen, dass er sozusagen eintritt für den Bruder. Nein, ich finde, dass das bei uns alles in allem sehr glücklich gelöst ist. Der Adel verlangt keine Sonderbehandlung. Also das hat sich eigentlich alles, finde ich, sehr gut eingespielt und ich kann nicht sagen, dass ich irgendwo dem Adel einen Vorwurf mache und sage, also ihr lebt im 21. Jahrhundert, haltet euch daran. Auch in bürgerlichen Kreisen gibt es Leute, die überadelig reagieren sozusagen auf mancherlei Herausforderungen. Insofern, nein, alles okay.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.